Universität Hamburg.
Gefreut, hier bei dem eCamp zu sprechen. Natürlich, weil ich diese Klassentreffen-Atmosphäre immer gerne habe und gerne mit Fachkollegen spreche und weil ich immer gerne nach Hamburg komme. Vor allen Dingen aber aus zwei Gründen, weil mir das Thema die Möglichkeit gegeben hat, den Anlass gegeben hat, diesen Prozess, den wir seit 5 Jahren auf eTeaching.org durchführen, zu reflektieren, für mich alleine und mit den Kollegen zusammen nochmal darüber zu sprechen, was denn da jetzt passiert ist. Und zum anderen, weil sich im Moment gerade neue Ideen entwickeln, gerade im Entstehen sind, Pattern, den Schreibprozess und Sammlungsprozess über eTeaching.org hinaus auszudehnen und vielleicht mit anderen Leuten, Institutionen zusammenzuarbeiten. Und da ist natürlich hier die allergünstigste Gelegenheit, das mit Interessierten und mit der Community zu besprechen. Mein Thema ist 5 Jahre Patterns auf eTeaching.org. Vielleicht wissen nicht alle so ganz genau, was eTeaching.org ist, deswegen ganz kurz zu unserem Portal. Hier sehen Sie unsere aktuelle Startseite mit der URL, also ein Internetportal, das sich mit dem Einsatz digitaler Medien an Hochschulen insbesondere beschäftigt und sich an die Akteure richtet, die damit zu tun haben, also vor allen Dingen erstmal Lehrende, aber dann natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Serviceeinrichtungen, Rechenzentren, Bibliotheken, E-Learning-Zentren und so weiter. Auf unserer Startseite sehen Sie oben die Begrüßung, in der Mitte immer der Themenschwerpunkt, das Themenspecial, mit dem wir uns gerade besonders beschäftigen. Das ist im Moment E-Learning-Forschung und darunter unseren Blog. Wir täglich aktuelle Neuigkeiten posten. Unsere Informationen sind in 8 Kategorien aufbereitet. Die oberen 4 nenne ich immer so die inhaltlichen Kategorien, setzen halt an der praktischen Lehre in Hochschulen an, also Lehrszenarien, Medientechnik, das didaktische Design und wie ist E-Learning organisiert. Und die unteren 4 Rubriken könnte man so grob als Service-Rubriken bezeichnen. Also da finden Sie Links, weiterführende Informationen, Hinweise auf Datenbanken, auf Aktuelles. Und es gibt eben auch einen Community-Bereich. Innerhalb unseres großen Projektes haben wir uns auch mit Pattern beschäftigt. Und wie ging es los? Mit einem internationalen Workshop, der bei uns am Institut für Wissensmedien, wo das Projekt angesiedelt ist, durchgeführt wurde, damals organisiert von meinen ehemaligen Kollegen Christian Kohls und Joachim Wedekind, internationale Beteiligung. Hier sieht man zum Beispiel Christian und Yishai Moore vom London Knowledge Lab. Und wir hatten damals auch einen österreichischen Gast, der Baumgartner. Das hätte ich jetzt noch gesagt, also interessiert, aber damals noch eher kritisch, skeptisch, so würde ich sagen. Ja, die Veranstaltungsaufzeichnung, da gibt es einen Link dazu, da gibt es also noch die Vorträge, kann man sich jetzt noch ansehen. Und direkt im Anschluss an diesen Workshop haben wir dann auch uns in einem Themenspecial mit Patterns beschäftigt. Auch das kann man sich noch auf dem Portal ansehen. Themenspecials sind immer so organisiert, dass es eine Online-Event-Reihe gibt. Wir haben damals auch 2 erste Patterns veröffentlicht auf eTeaching.org. Christian Kohls hat eins eben schon erwähnt, mehrmals, Online-Schulung. Ich glaube, du hast es Online-Training genannt, aber das ist das, was damals als eines der ersten entstanden ist. Vor allen Dingen haben wir uns aber in diesem ersten Themen-Special damit beschäftigt, was sind denn Patterns? Also gar nicht die selber durchzuführen, sondern zu beschreiben, worum es geht. Das heißt, wir haben in unserer Rubrik Didaktisches Design unter dem Thema Konzeption ausführlich beschrieben, ja im Prinzip das, was Christian eben so grob versuchte zusammenzufassen, das finden Sie bei uns auch. Was sind eben Entwurfsmuster, welche Sprachen gibt es, wie gehören die zusammen, was ist der Hintergrund, wie macht man das Schreiben, Veröffentlichen, welche Sammlungen gibt es. Also praktisch die theoretischen Dinge, die dahinter stehen, haben wir bei uns dargestellt. Und wir haben natürlich auch die Entwicklung dann verfolgt und das finden Sie bei uns auch. Zum Beispiel eine Rezension des Buchs, das ich auch wirklich sehr spannend fand, von Herrn Baumgartner und Bauer über E-Portfolio, Patterns zu E-Portfolio. Wirklich sehr spannend zu lesen. Und natürlich haben wir auch bei uns erwähnt, dass es jetzt auf dem Hamburger E-Learning-Portal ebenfalls Patterns gibt. Also diese ganzen Informationen über Patterns finden Sie bei uns auch. Und jetzt bin ich so ein bisschen ins Thema eingestiegen, ohne Ihnen zu sagen, worüber ich überhaupt reden will. Das kommt jetzt. Und den ersten Punkt habe ich dann auch schon erledigt. Also welche Informationen finden Sie auf eTeaching.org über Patterns? Mein zentrales Thema heute wird sein, wie haben wir selber Patterns umgesetzt? Wie ist dieser Prozess gelaufen? wie sehen die aus, wie beurteile ich das jetzt? Und ich möchte zum Schluss, da habe ich auch schon kurz darauf angedeutet, auf diese neue Perspektive eingehen, diese neue Form von Pattern sammeln oder neue Möglichkeiten des Pattern sammeln. Und die große Lücke, die da in der Agenda ist, deswegen, weil ich ursprünglich vorhatte, auch noch ein bisschen ausführlicher auf ein anderes Pattern-Projekt einzugehen, das es bei uns am Institut für Wissensmedien gegeben hat. Das ist inzwischen abgeschlossen. Ich habe mich zwar dagegen entschlossen, hier ausführlicher darüber zu sprechen, weil es dann doch zu komplex ist. Ich möchte es aber hier erwähnen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es für viele von Sie doch, von Ihnen doch interessant ist und wir vielleicht nachher in den Tischen darüber ins Gespräch kommen. Deswegen sage ich jetzt ganz kurz was dazu. Patongo steht für Patterns und Tools für NGOs. Und das Projekt an sich sah so aus, es entstand ein großes Portal für die Evangelische Kirche Deutschlands, EKD. Das finden Sie unter der URL geistreich.de. Und innerhalb dieses Portals gibt es einen Bereich, der heißt Erfahrungsreich. Und dort sammeln kirchliche Mitarbeiter oder engagierte Personen in der Kirche Muster, die mit dem kirchlichen Alltag oder mit den Aufgaben, die sie dort zu tun haben, setzen sie halt in Mustern um. Also wie gestalte ich einen Gottesdienst zum Thema sowieso, wie gestalte ich eine Firmenstunde zu bestimmten Anlässen und so weiter. Und das Ganze wird umgesetzt in Form eines Wikis, also alle Interessierten können dort mitschreiben und machen das auch. Und das ist aus dem Grund, finde ich, besonders interessant, weil es ja gar nicht unbedingt technisch interessierte Personen sind, sondern eben hier häufig Laien oder überhaupt Leute aus unterschiedlichen Hierarchiestufen, die sich beteiligen und die dort diesen Ansatz nutzen, um ihr Wissen zu externalisieren. Innerhalb des Projekts war es dann auch so, dass es bei uns im Institut dann erforscht wurde, wie wird der Schreibprozess empfunden, wie empfinden die Leute das Lesen von Patterns im Vergleich zu anderen Berichten und so weiter. Also vielleicht kommen wir nachher darüber vielleicht auch noch ins Gespräch, jetzt aber eigentlich nicht. Ja, mein Thema ist ja eigentlich die Erfahrung mit Patterns auf eTeaching.org. Vielleicht sage ich vorher noch, dass wir in der Regel auf eTeaching.org versuchen, neutral und sachlich über Dinge zu berichten, über E-Learning-Sachen zu berichten. Wir engagieren uns meistens nicht unbedingt dafür oder setzen sie unbedingt ein. Warum für Patterns? Das ging nicht ohne Diskussion ab. Es wurde auch schon angedeutet, wir hatten einen Kollegen, der ständig dafür Werbung machte. Und ich erinnere mich deutlich an den Satz, Patterns haben mein Leben verändert. Und Sie haben Christian Kohls ja eben selber erlebt. Er ist sehr engagiert und hat versucht, uns alle zu überzeugen. Aber es stand ihm ein Team gegenüber, das doch eher kritisch wissenschaftlich fragte, ist das denn im Bereich Didaktik und Pädagogik und Lernen überhaupt sinnvoll? Und wenn wir dann so einen systematisierten Ansatz gehen wollen, warum dann den der Patterns und warum keinen anderen? Also es waren schon durchaus kritische Fragen, die wir im Team gestellt haben und auch nicht nur kurz. Ich habe den Workshop erwähnt, den internationalen, aber die Diskussion war natürlich schon lange vorher angelaufen. Also Christian hat lange Überzeugungsarbeit gemacht und wir haben es wirklich intensiv diskutiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man in einem Team dann, wenn man es wirklich anwenden möchte, darüber Konsens erzielt. De facto haben wir dann eben wirklich Bestandsaufnahmen gemacht und mal geguckt, welche Arten von Systematisierung von Lehrmethoden gibt es denn überhaupt. Und wir haben eine Bestandsaufnahme über Methodensammlungen gemacht. Und im Endeffekt sind wir schon zu dem Schluss gekommen, einheitliche Klassifizierungen und eine gemeinsame theoretische Grundlage gibt es nicht. Und vor allen Dingen sind auch die Granularitäts- und Abstraktionsebenen, in denen Hilfestellungen für didaktische Entscheidungen gegeben werden sollen, doch sehr unterschiedlich. Und auch wenn anhand von Kategorien beschrieben wird, wie zum Beispiel in Methodensammlungen, dann gibt es doch häufig sehr große Abweichungen voneinander. Und vor allen Dingen, Christian hat es auch schon eben thematisiert, häufig, meistens werden Kontext- und Rahmenbedingungen nicht thematisiert. Also nach dieser Bestandsaufnahme haben wir dann geguckt, was spricht für Patterns. Und sind zum Schluss gekommen, es geht eben über Methodenbeschreibungen hinaus. Wir haben in der Regel die gleiche Grundstruktur und vor allen Dingen eben diese problemorientierte Sicht, die explizite Beschreibung des Kontexts, anhand der jeder Leser dann auch sehen kann, passt diese Lösung, die dort beschrieben ist, auch für meinen Kontext. Natürlich auch eine gewisse Eingrenzung. Immer werden die Rahmenbedingungen mit berücksichtigt, zum Beispiel so konkrete Dinge wie die räumlichen Anforderungen, aber im Hochschulkontext auch Curricula etc., also all diese rechtlichen Sachen, das muss auch eben mit einbezogen werden. Und es muss eben immer, Christian hat eben gesagt, 3 Einsatzbeispiele geben, also konkrete Beispiele, an denen das schon durchgeführt wurde. Und es handelt sich, wiederhole ich jetzt praktisch, aber es ist eben auch wichtig, um den Transfer wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse in umsetzbare Aktivitäten. Ich möchte aber hier nicht verschweigen, dass für mich persönlich besonders überzeugend war, über die Reflexion hinaus, das erste Schreiben eigener Patterns. Wir haben lange darüber geredet und irgendwann haben wir gesagt, dann machen wir es doch mal. Und das war tatsächlich für mich auch so etwas wie eine Initialzündung damals, muss ich schon sagen. Also wirklich einfach auch mal die Erfahrung damit zu sammeln. Ja, auch das hat Christian schon gesagt. Dann hat er uns überzeugt, mehr oder weniger, und danach hat er das Team verlassen. Das heißt also, wir haben die Entscheidung getroffen, versuchen wir es mal. Und dann gab es aber weitere Fragen natürlich, welche Kategorien zur Beschreibung sind für uns, für unsere Leser und auch für das, was wir beschreiben möchten, sinnvoll. Und dann natürlich auch, wie läuft der Schreibprozess bei uns. Das heißt, wir sind in der Regel nicht im Hochschulkontext tätig, nur in Ausnahmefällen. Wir haben natürlich Erfahrung mit Online-Schulungen, aber mit vielen anderen Dingen haben wir selber die Erfahrung nicht. Und wie gestalten wir diesen Gesamtprozess, den Christian ja eben auch beschrieben hat mit Pattern Mining und Workshops und Shepherding und so weiter. Wie wird das bei uns laufen? Wie können wir das machen? In der Praxis sind wir dann so vorgegangen, dass wir als Ansatzpunkt unseren Bereich Lehrszenarien gewählt haben. Und wir haben dort erstmal geguckt, welche linearen Texte, Fließtexte, die es dort gibt, können wir sozusagen zu Patterns umschreiben. Und dann haben wir vor allen Dingen unsere Themen-Specials zum Anlass genommen, neue Patterns zu schreiben oder auch zu bestimmten Themen. Und der Stand der Dinge ist der, wir haben eben zu den Themen-Specials Vorlesungen und Prüfungsformen verschiedene Patterns geschrieben und dann auch einige, die nicht direkt zu Themen-Specials, sondern einfach zu aktuellen E-Learning-Themen passten. Ich möchte es einfach mal im Portal zeigen. Wir sind hier im Bereich Lehrszenarien, im Bereich Vorlesung, und für uns ist die Vorlesung kein Pattern. So wie du es auch eben beschrieben hast, wir haben geguckt, auf welcher Ebene passt das. Wir haben also dann beschrieben, was ist die Vorlesung allgemein, und dann etwas vertiefter, wie kann man bevor es losgeht, vor dem Semesterstart und während des Semesters und so weiter mit digitalen Medien arbeiten. Und haben aber dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten, eben Inverted Classroom oder den Einsatz eines digitalen Skripts, die Live-Übertragung, Audio, Podcast und Tutorial als Pattern beschrieben auf dieser Unterebene. Das ist das, was ich Granularitätsstufe nenne. Und so ähnlich ist es dann auch im Bereich Prüfung gewesen. Das heißt, die Prüfung an sich ist für uns kein Pattern, sondern eben bestimmte Umsetzungsformen mit dem Einsatz digitaler Medien. Und hier sehen Sie als drittes von unten unter Prüfungsformen E-Portfolio. Das heißt, auf eTeaching.org finden Sie ein Pattern zu E-Portfolio und im Buch von Peter Baumgartner finden Sie 38. Auf unterschiedlichen, das ist hier Granularitätsebenen nennen, also Makro-, Meso- und Mikroebene. Das ist für uns so eine Frage gewesen, ab wann, was überfordert uns, was würde auch unsere Nutzer überfordern, was ist für uns noch nicht nur für uns machbar, was ist überhaupt überschaubar, ist aber auch eine Sache, die ja, sicher zur Diskussion steht und die wir hier gerne auch besprechen können. Also das ist ein Thema der Granularitätsebene. Ein anderes Beispiel dafür ist, hier sehen Sie ein Pattern über Mentoring. Wie kann man Mentoring mit digitalen Medien unterstützen? Und wenn man sich das etwas genauer unter Details anguckt, dann ist hier schon beschrieben, wie unterschiedliche Formen des Mentoring es gibt, von individuell, Gruppen, Equal Gender etc. und so weiter. Im Prinzip könnte man sagen, müsste für jedes von diesen Themen wahrscheinlich ein eigenes Pattern geschrieben werden. Auch da ist eben wieder die Frage, was ist überhaupt leistbar für uns und was auch für die Leser noch aufnehmbar ist. Aber wie gesagt, finde ich das eine Frage, die wir auf jeden Fall diskutieren können. So, jetzt ganz konkret, wie sieht dann so ein Pattern aus? Inverted Classroom haben Sie eben schon kurz gesehen. Das ist auch unser neuestes, das ist ja ein sehr aktuelles Thema im Bereich E-Learning. Und hier sehen Sie dann eben, dass die einzelnen Beschreibungspunkte, Rahmenbedingungen, Problem haben wir es nicht genannt, sollte eigentlich immer dazugehören. Das sind auch immer so Fragen, wie nennt man die Kategorien? Also die Rahmenbedingungen beschrieben, dann Lösungen und Details ist dann schon wieder sehr ausführlich. Also wie konzipiert man, wie unterstützt man die Selbstlernphase, wie gestaltet man die Präsenzphase und so weiter und so weiter. Insgesamt sieht das Ding ziemlich lang aus. Also es ist ein schon sehr umfangreicher Text, für den wir diese Kategorien gewählt haben. Das sind die Kategorien, die wir immer bei Patterns anwenden. Kontext, Rahmen, oder ich sag jetzt einfach mal immer Kontext. Wir beschreiben Kontext, den Rahmenbedingungen, die Lösung. Wir gehen auf die Details ein, Stolpersteine, Vorteile, Nachteile, Beispiele, Werkzeuge und weiterführende Informationen. Und das ist aber auch schon ein gewisses Problem. Als ich jetzt die Patterns nochmal angesehen habe in der Vorbereitung dieser Veranstaltung, habe ich festgestellt, dass wir diese Beschreibungskategorien durchaus nicht immer einheitlich verwendet haben. Manchmal lauten die Überschriften anders, manchmal sind sie auch ein bisschen anders angeordnet. Und es ist uns bei der Beschreibung tatsächlich auch nicht immer leicht gefallen, die einzelnen Bereiche voneinander abzugrenzen. Also was ist der Unterschied zwischen Kontext und Rahmenbedingungen zum Beispiel und was ist der Unterschied zwischen Stolpersteinen und Nachteilen? Das ist in der praktischen Beschreibung nicht immer so ganz einfach. Hier habe ich zum Beispiel ein Pattern gefunden, oder einen Ansatz eines Patterns, das nicht im Bereich Lehrszenarien veröffentlicht ist, sondern unter Medientechnik zum Format EPUB. Wobei ich auch gleich dazu sagen kann, also dass der Nachfolger von Christian Kohls eben auch ein Informatiker, Technik, sofort ganz begeistert von den Patterns war. Also da die Überzeugungsarbeit oder der Schritt dahin gar nicht so groß war. Aber an diesem Pattern habe ich dann eben auch gleich wieder gesehen, aha, da fehlt das Problem und die Lösung. Also es fehlen irgendwie so verschiedene Punkte, die wir eigentlich zur Definition von Pattern ja. Ja. Okay, ein kurzes Fazit. Tatsächlich muss ich sagen, dass für uns als Redaktionsteam der Schreibprozess vereinfacht ist, aber immer wenn neue Kollegen oder auch wenn, sag ich mal, studentische Mitarbeiter, die wir bitten, Dinge zu sammeln, damit anfangen, ist es schwierig, sich in diese Denkweise einzuarbeiten und sich auch vorzustellen, was man damit will. Also es ist einfach eine Erfahrung, einfach so runterzuschreiben oder ja, auf eine andere Weise zu klassifizieren als bei Patterns, stellen wir zumindest immer wieder fest bei den Personen, die neu damit anfangen. Und der Schreibprozess insgesamt ist auch aufwendiger. Und Sie haben gesehen, wir sind jetzt schon seit einiger Zeit dran und wir machen auch nicht nur Patterns. Aber es dauert seine Zeit, bis wir soweit sind, den gesamten Bereich Lehrszenarien entsprechend umgestellt zu haben. Auf jeden Fall denke ich aber, man kann sagen, unsere Texte sind jetzt strukturierter. Sie sind vollständiger und sie sind vor allen Dingen praxisorientierter. Und wir machen das auf jeden Fall weiter. Also jeder neue Text, der in dieser Rubrik eingestellt wird, wird ein Pattern. Ja, und da, so geht es dann halt weiter. Wir bräuchten im Prinzip jetzt eins für unser nächstes Themen-Special, das sich mit mobilem Lernen beschäftigen soll, Ende Oktober losgeht. Da wäre es sehr schön, wenn wir ein Pattern hätten, zum Beispiel über Voting-Systeme in Großveranstaltungen, aber es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Dinge, die man mit mobilen Medien machen kann und die man als Pattern beschreiben kann. Ja, das könnte man sozusagen ausschreiben, dieses Pattern. Ich sehe hier gerade schon Verständigungen unterhalb der Hamburger laufen, das ist super. Ja, und zwar vor allen Dingen deswegen, weil jetzt noch das kommt, was ich eben noch angedeutet habe. Perspektivisch planen wir, oder ist zumindest die Überlegung da, neue Patterns in Zusammenarbeit mit dem Hochschulforum Digitalisierung zu entwickeln, zu erstellen, zu veröffentlichen. Möglicherweise haben viele von Ihnen schon von diesem Projekt gehört, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, initiiert und geleitet von CHE, Stifterverband und Hochschulrektorenkonferenz, ein Prozess, der in diesem Jahr losgegangen ist. Sie sehen ein Foto hier von der Kick-Off-Veranstaltung im Mai in Potsdam. Soweit ich es sehe, ist es, zumindest in meiner E-Learning-Geschichte, das erste Projekt, das bundesweit oder Akteure, die für die Digitalisierung von Hochschullehre sich einsetzen, auf den verschiedenen Strukturebenen zusammenbindet. Das heißt Lehrende und Lernende, aber auch Personen, die in der Hochschulleitung tätig sind, Personen, die in der Politik mit den entsprechenden Feldern beschäftigt sind und auch Leute aus der Wirtschaft. Also ein gemeinsamer Diskussions- und Arbeitsprozess mit diesen Zielen einer Schaffung einer gemeinsamen Plattform für alle, die an diesem Digitalisierungsprozess beteiligt sind, mit dem Ziel der Entwicklung von strategischen Handlungsoptionen für die Hochschulen, mit den Hochschulen und Nummer zwei, Entwicklung von Lösungen für die Hochschulpraxis. Da bieten sich natürlich Pattern an. Die Leute, die Sie hier auf dem Foto sehen, die arbeiten in sechs Arbeitsgruppen zusammen. Und dazu gehört aber der erweiterte Expertenkreis, zu dem ich Sie, uns alle zähle und die Community insgesamt. Und da geht es in den sechs Themengruppen in Nummer vier um Innovationen in Lern- und Prüfungsszenarien. Und hier ist die Überlegung, die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe in Form von Pattern zu formulieren und möglicherweise auf eTeaching.org, jedenfalls auf einer zentralen Plattform, zu veröffentlichen, so dass es eine gemeinsame Plattform gibt, die bundesweit für alle erreichbar ist und an der auch möglicherweise sich alle beteiligen können. Der Prozess dorthin oder wie das passieren soll, der ist im Moment noch in der Entwicklung, in der Entstehung. Ja, aber damit bin ich dann auch am Ende und eben an dem Punkt, wo wir gemeinsam diskutieren können. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und mich interessieren Ihre Ideen und Anregungen zu den Fragen, zu Patterns of eTeaching.org, zum Sammel- und Schreibprozess und im Hochschulforum und zu allem anderen.